Und du rührst uns an. Wir möchten dir jetzt alles bringen, was da stört, was uns da noch ausfüllt, überfüllt an Information, an Sorge, an Angst, an Schmerz. Du siehst jeden Einzelnen. Danke, dass wir dir das bringen dürfen. Jetzt das, was uns ängstigt, das, was uns sorgt, das, was uns schmerzt. Wir kommen zu dir, möchten sehen, wer du bist, möchten erkennen, tiefer reinschauen in das, was du vorhast, was dich bewegt. Wir wollen uns von dir dann bewegen lassen. Danke, dass du jetzt hier bist, dass du bei unseren Kindern bist, in den verschiedenen Gruppen. Danke für unsere Mitarbeitenden. Was für eine segensreiche Arbeit wird hier geleistet von unseren Kindern. Herr, segne unsere Kinder, segne unsere Mitarbeitenden und segne jetzt uns hier in diesem Raum. Amen. Wir denken immer, alles, was zählt, dreht sich um mich. Und ich stehe im Mittelpunkt und wenn es mir nur gut geht, dann ist das okay. Das ist der anthropozentrische Denk- und Glaubensansatz. Der ist uns eigen, den müssen wir nicht lernen. Es geht um mich. Mir soll es gut gehen. Und wenn es mir gut geht, dann freue ich mich möglicherweise, dass es anderen gut geht. Aber Gott kommt anders uns entgegen. Er sagt uns, es geht um mich, um meine Heiligkeit, um mein Denken, um mein gutes Denken über euch, um den Segen, den ich euch geben möchte, um das, was euch zur Weiterentwicklung bringt, eures Charakters. Dass wir zu solchen werden, die anfangen, wie Jesus zu denken. Solchen, die anfangen, dann wie Jesaja zu blicken. Jesaja bekommt hier den Blick auf Gott. Und dieser Blick, dieses Erlebnis lässt ihn nie wieder los. Er ist der bedeutendste Prophet in Israel gewesen. Er ist derjenige gewesen, der bis zum Ende durchgehalten hat, der Widerstand auf Widerstand ertragen musste und Gottes Werkzeug war. Und jetzt schenkt uns Gott an dieser Stelle im Alten Testament einen Blick hinter die Kulissen. Gleichsam der Vorhang wird zur Seite geschoben und wir stehen zusammen mit Jesaja vor dem Thron Gottes. Wo das genau war, weiß man nicht. Wird von einem Tempel gesprochen. Ob Jesaja wach war oder eine Vision, eine Situation sah, das meine ich, so wird es gewesen sein. Aber es war nachdrücklich, nachhaltig. Er sah Gottes Heiligkeit wie niemals zuvor. An anderer Stelle sehen wir in der Bibel immer wieder den Satz, niemand kann leben, kann Gott sehen und leben bleiben. Und am Leben bleiben. Ganz interessant. Mal sehen, wie sich das auflöst. Lieber Matthias, mal das Bild. Im Todesjahr des Königs Usia, da geht es los. Da sah ich, also das ist genau dokumentiert, 740 vor Christus, geschah etwas mit Jesaja. Es ist auf Kapitel 6 im Buch Jesaja geschildert. Davor sind schon einige Prophezeiungen von ihm. Und wie, um diese Prophezeiungen nochmal zu unterstreichen, wird hier dieses Geschehen eingeblendet. Usia war eine Institution in Israel. Er regierte das Volk 52 Jahre lang. Er war größtenteils der Gute, der friedfertige Leiter seines Volkes. Er hat dann Aussatz bekommen, musste separiert leben und seine lange Herrschaft endete dann mit seinem natürlichen Tod. Und das stürzte das ganze Land in politische Tumulte. Der moralische Kompass des Volkes war gleichsam nicht mehr da. Die Menschen dachten, was kann ich denn jetzt hier in dieser verrückten Zeit noch was machen, tun? Muss ich mich allein durchkämpfen? Das widerspiegelt so ein bisschen die Zeit, die wir hier gerade haben. Alle spielen verrückt um uns herum, Chaos über Chaos. Und wie komme ich hier durch? Und im Todesjahr des Königs Usia erzählt dann Jesaja in der Ich-Form, da sah ich den Herrn. Unvorstellbar. Wer könnte danach noch derselbe sein? Mose hat das gebetet,
2. Mose 33, Herr, lass mich doch mal dein Angesicht sehen. Ganz interessante Stelle. Sie waren in Freundschaft miteinander verbunden. Mose war der Leiter des Volkes unter der Herrschaft, unter der Leitung Gottes. Und sie hatten wie ein freundschaftliches Verhältnis. Unglaublich, was da passiert. In 2. Mose 33 kommt jetzt Mose mit diesem Wunsch auf Gott zu. Und Gott sagt, kannst mich nicht sehen. Du wirst sterben. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Da ist so eine Felsspalte. Da trittst du mal rein und gehst ganz rein. Und ich werde an dieser Felsspalte vorübergehen, werde meine Hand draufhalten. Und wenn ich vorbeigegangen bin, dann kommst du raus und dann kannst du mir hinterher schauen. Science Fiction, Märchen. Und so geschah es. So ist Gott, der Heilige, der Reine, der unvergleichliche, fehlerlose Gott, der uns sich vorgestellt hat in seinem Sohn Jesus Christus. So ist er. Heilig, gerecht, wahrhaftig und voller Mitgefühl und barmherzig, schon im Alten Testament. In Johannes 12, 41 wird das von Jesus erwähnt, dass Jesaja ihn, Jesus, schon gesehen hat. Interessante Stelle. Er zitiert aus diesem Jesaja 6 Versatzstück, sagt, Jesaja hat mich damals schon gesehen. Interessant. Er durfte Christus also vor seiner Menschwerdung sehen, wahrnehmen, einen Blick erhaschen. Und das raubte ihm den Atem. Wann hat euch Gott das letzte Mal den Atem geraubt? Ja, mit Jesus, das haben wir ja schon verstanden. Und wenn ich was falsch mache, dann vergibt er mir auch, jo. Aber hängt das mal nicht so hoch, könnte jetzt der eine oder andere sagen. Okay, gehen wir weiter. Jesaja sah Gott sitzen auf dem Thron. Wie viel er jetzt von Gott gesehen hat, weiß er nicht. Er sagt, ich sah den Herrn sitzen. Nicht auf irgendeinem Schemel, nicht auf irgendeinem Dreibein, auf einem Thron, auf einem hohen Thron. Und Gott saß dort. Majestätisch. Er war nicht nervös, er hat nicht mit den Fingern gespielt, er trippelte nicht mit den Beinen, er guckte nicht nervös links und rechts, er saß da. Er kämpfte nicht, er suchte nicht, er saß da und da war Ruhe, da war Sicherheit. Warum er da wohl so ruhig saß? Und jetzt kommt's da. Eine Aussage, da haben wir dran zu knabbern, ich auch in letzter Zeit, weil er alles unter Kontrolle hat. Theoretisch ja, praktisch auch. Wir haben damit zu kämpfen, dass wir für Geschwister unterwegs sind, die im Schmerz sind, in Krankheit, in Unsicherheit, vom Sterben bedroht. Und ich glaube, ja, der Allmächtige, der höchste Gott, der Schöpfer Himmels und Erden, der Vater von Jesus Christus, hat alles unter Kontrolle. Und in diesem Thronsaal weiß das jeder. Das ist klar. Niemand macht sich Sorgen. Gott sitzt auf dem Thron. Das lässt jede Angst, jede Last in meinem Herzen in einem anderen Licht erscheinen, wenn ich das weiß, wenn ich das versuche zu glauben. Du kennst dies und jenes, aber du weißt darum. Du hast das im Blick. Psalm 121, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Er verpennt unsere Ängste und Sorgen nicht, unsere Krankheit. Er verpennt das nicht. Er hat das im Blick. Welches Problem in deinem privaten Leben denkst du jetzt? Denk mal dran, was ist jetzt das größte Problem zurzeit in deinem privaten Problem? Wie denkst du darüber? Hat das Gott auch im Blick? Traust du dich oder hast du dich schon getraut, ihm das zu sagen? Bist du enttäuscht von der Reaktion Gottes darüber? Bist du enttäuscht, dass da gar nichts passiert, gar nichts vorwärts geht, vermeintlich? Keine Änderung? Gott sitzt auf dem Thron und weiß und sieht. Denk mal an die größten Probleme in dieser Welt. Hat das Gott im Blick? Weiß er darum? Haben wir es ihm schon gesagt? Glaube ich das? Der Herr sitzt auf seinem Thron. Er ist souverän und niemand und nichts kann ihm da was vormachen. Er ist hoch und erhaben, ist der nächste Ausdruck. Er sieht und weiß, er ist nicht in seiner Welt zurückgezogen und doch separat und doch heilig, aber an uns interessiert. Er ist nicht überheblich. Und er ist unsagbar herrlich. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Die Bibel sagt immer wieder, kein Mensch kann Gott sehen und leben. Und dieser erhabene Gott liebt uns, hat uns in Christus alles geschenkt. Die Säume seines Gewandes erfüllen den Tempel, ein Besatz seines Prachtgewandes oder seines Mantels oder die Schleppe seines Prachtgewandes. Wo haben wir Schleppen gesehen? Ist ja sehr altertümlich. Königin Elisabeth, im letzten Jahrhundert gekrönt, die hatte so eine Schleppe. Das ist aber überhaupt nichts Vergleichbares mit ihm. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel, das Symbol von Erhabenheit und Majestät. Wie rede ich Gott an? Wir dürfen Vater zu ihm sagen, Papa, lieber Papa, unvorstellbar. Durch Christus können wir das, ohne Christus überhaupt nicht. Jesaja war vor diesem heiligen Gott so überwältigt, dass er nur noch kurz den Saum seines Gewandes beschreiben kann, dass er den Tempel erfüllt und dann schwenkt er schon mit seinem Blick auf die anderen, die da noch sind. Seraphim, brennende Wesen, das ist unglaublich. Nur an dieser Stelle werden Seraphinen erwähnt. Ein Lied haben wir, Cherubim und Seraphinen stimmen dir ein Loblied an. Ne? Das, kennt ihr das Lied noch? Wie heißt das Lied? Großer Gott, Cherubim und Seraphinen, da habe ich das schon immer gerätselt. Was ist das denn? Hier kommen die Seraphinen her. Dienstbare Geister aus der Angelologie, aus der Lehre über die Engel, kennen wir das. Engel können bis zu 4 Paar Flügeln haben. Hier haben wir die 3-flügeligen. Das sind die Seraphinen. Was passiert da? Das ist unglaublich. Das hebräische Wort bedeutet wörtlich die Brennenden. Sie sind über dem Tempel. Jeder von ihnen 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Sie bedecken ihr Gesicht, damit sie nicht die Herrlichkeit Gottes sehen und sterben. Flügel bedecken ihre Füße, weil sie eine untergeordnete Stellung haben, aus Furcht, dass Gott sie sieht. Füße oder Unterleib. Und mit den letzten Flügeln flogen sie, unvorstellbar. 4 ihrer 6 Flügel benutzen sie im direkten Zusammenhang mit der Anbetung Gottes, mit dem Wesen Gottes. Nur mit 2 Flügeln dienten sie. Die Engel bewegen sich unablässig, während sie jeden Wunsch des allmächtigen Gottes präzise erfüllen. Aber sie fliegen nicht nur, sie sprechen auch, sie singen. Das, was wir hier versucht haben. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig
ist Gott der Herr.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, der Herr über die Herrscharen weltweit. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit.
Und in charismatischen Kreisen ist man ja schon überfordert, wenn man eine Strophe oder ein Refrain 7-mal wiederholt. Dann bist du im Himmel auf wackeligem Boden. Das geht unaufhörlich so weiter. Sie hören nicht auf zu singen und zu rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Herrscher. In Offenbarung 4 und 5 wird uns das nochmal beschrieben. Es wird nicht aufgehört, Gott, dem herrlichen Schöpfer des Himmels und der Erden, des Schöpfer des Kosmos, dem Liebhaber der Menschen, das unaufhörlich zu sagen und zuzusprechen. Heilig, heilig, heilig. Heilig heißt zur Seite genommen, herausgenommen, für einen besonderen Zweck ausgewählt. Dieser Lobgesang geht weiter, 756 vor Christus war das, jetzt sind wir fast 3000 Jahre weiter, es hat nicht aufgehört, das wird niemals aufhören.
Und es geht noch darum, dass dort die Trinität Gottes angebetet wird, der Vater Gott, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, deswegen heilig. Unvorstellbar. Und Jesaja ist überwältigt und ihm hat es die Sprache verschlagen, während er das anschaut und wahrscheinlich zittert und die Augen gar nicht mehr zukriegt. Da erbebten die Türpfosten, die Schwellen, der ganze Tempel eigentlich, durch das, was sich dort abspielte. Und vielleicht hat er gesagt, das reicht, also das habe ich jetzt nicht mehr weiter. Ich halte das nicht aus, diese heilige Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und dann kam noch etwas, das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das sehen wir bei der Tempeleinweihung durch Salomo. Da hat er gebetet wie noch nie zuvor. Und er hat auch gesagt, Gott, wir wissen, du bist, dich kann diese ganze Welt nicht fassen, das ganze Universum kann dich nicht fassen. Und wir denken, du könntest in dieses kleine Tempelgebäude rein. Das ist ein Unding. Und wie, um ihn zu erfreuen, nimmt dann Gott den Tempel ein. Das ist dann genauso. Der wird dann auch erfüllt mit Rauch, mit Gegenwart Gottes. Das kann Gott. Jesaja bevorzugt im Hebräischen für Gott den Namen der Heilige Israels. Kadasch. Kadasch. Das beschreibt das Wesen Gottes auf zwei Arten. Erstens, Gottes Heiligkeit ruft Ehrfurcht hervor, Angst. Eine respektvolle Ehrfurcht. Mose war mit dem Volk am Sinai, Auszug aus Ägypten, Pause, Übergabe der 10 Gebote. Und dann kam Gott, dann kam ein Tag der Heiligung. Ich glaube, das war nach dem goldenen Kalb. Der Zwischenfall. Und dann sagte Mose, Gott wird kommen. Und er wird sich auf dem Sinai herunterlassen. Und wir zäunen den Sinai ein. Niemandes Fuß darf den Fuß des Berges berühren, sonst ist er tot. Und dann kam Gott mit Donnern, mit allen möglichen Erscheinungen. Und das Volk hat viel Abstand gehalten und gesagt, boah, wir halten das nicht aus. Mose, geh du mal hin, sprich du mal mit ihm, hör, was er sagt, dann kommst du zu uns und sagst du, was er will und wir machen das dann. Die haben gezittert wie Espenlaub, die waren fix und fertig. Die Heiligkeit Gottes ist etwas, was wir nicht kennen. Und dieser Gott will Kontakt mit uns durch Jesus, will unser Leben erlösen, neu machen, uns erretten, wiederherstellen, und uns zu neuen Menschen machen, die dann wiederum selber ein Segen für andere Menschen sein können. Das will er. Und seine Heiligkeit, die behält er. Und in Jesus hat er sich uns vorgestellt. In Liebe und Wahrheit ist er mit uns umgegangen. Fair. Und uns immer weiter entgegenkommen. Liebe bis zur Selbstaufgabe. Und dazu lädt uns Gott auch heute Morgen ein, wenn du das noch nicht gemacht hast. Nachher werden wir eine Lobpreiszeit haben. Dann bist du eingeladen zu sagen, wo bin ich denn jetzt gerade? Will ich das ausprobieren, was mir Gott in Jesus anbietet? Ein neues Leben. Ich kann frei werden von Süchten, von Bedrängnissen, von Sorgen, von depressiven Denken, von Traurigkeit, von Belastungen, von denen ich keine Ahnung habe, wie ich sie loswerden kann. Das ist eine Möglichkeit, das zu sagen, Herr, das will ich. Ich schaff's nicht mehr. Du bist mein letzter Ausweg, mein bester Ausweg. Und Gott unterscheidet sich von allen anderen Göttern dieser Welt, die als Götter bezeichnet werden. Sie sind Götzen im Auftrag, im Sinne der Bibel und im Sinne Gottes. Götzen sind wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld, sagt Jesaja an einer Stelle zu treffen. Was habt ihr? Ihr schnitzt euch aus Holz irgendwelche Figuren, fallt vor ihnen nieder. Aus demselben Holz wird Besteck, Messer, Löffel, Gabeln geschnitzt. Was seid ihr für Leute? Wo seid ihr hingekommen? Gott ist lebendig, ist der Vater von Jesus Christus. Der will euer Leben ganz neu machen. Was für eine Chance. Jetzt kommen wir zu Jesajas Reaktion. Wer das sieht, Gott in seiner Heiligkeit, der kann nicht ohne Reaktion bleiben. Und er ruft aus, weh mir, ich bin verloren. Es ist aus mit mir. Es ist vorbei mit mir. Ich habe Gott gesehen. Ich muss sterben. Es ist vorbei. Und da gibt es ja so kluge Schwätzer unter den Mitmenschen, die sagen, also wenn es denn mal so sein würde, dass ich mal mit Gott ein Gespräch haben könnte, dann würde ich Ihnen schon ein paar Fragen stellen. Dann würde ich Ihnen schon fragen, wieso das, weshalb, warum, wieso? Da kann man nur sagen, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Kannst ja mal versuchen. Vor Gott, vor Gottes Thron, wenn wir dorthin kommen, werden wir nur noch schweigen, werden wir nur noch uns selber als unrein, als schmutzig, als nicht dahingehörend empfinden und erleben. Und jetzt wird es ganz eng für Jesaja. Ich bin verloren, ich bin unrein, ich lebe in einem unreinen Volk. Meine Augen haben den König gesehen. Total klare Bestandsaufnahme. Total klarer Durchblick. So wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich habe den König gesehen und ich wusste, ich bin unrein. Und dann wird etwas passiert. Da wird die Anbetung unterbrochen. Ein Seraphim, eines von diesen fantastischen Wesen, brennend, kommt rausgeflogen, unterbricht seinen Worship. Gott hat gesagt, kümmere dich mal bitte. Da geht es einem nicht gut. Das wollen wir nicht, dass in Worship jemandem es nicht gut geht. Und dann passiert wieder etwas. Er nimmt eine Kohle mit einer Zange vom Altar, da ist so ein Altar, und bringt diese Kohle und berührt Jesaja am Mund, den Lippen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesaja keine Brandblase hatte später. Das war nötig, um ihn zu reinigen, um ihn würdig zu machen. Denn Gott hatte was mit ihm vor. Und er sagt, der Seraphim, im Auftrag Gottes, er berührte damit meinen Mund, sagte Jesaja, sprach, siehe, das hat deine Lippen berührt, das, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde ist gesühnt, deine Sünde ist vergeben, abgewaschen. Unglaublich. Das ändert alles. Gott handelt, reinigt ein Leben, berührt Jesaja und dann kommt es zu einer persönlichen Ansprache Gottes. Kannst du mal eins zurückgehen in den, ein Bild zurück, bitte, Matthias, genau. Dann hörte ich, ganz unten, neues, verschoben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, jetzt spricht Gott selber in dieser Situation, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ne? Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, unser Bote. Und ist, Jesaja ist wie aufgeweckt, ausgewechselt und sagt, zitternd, zaghaft, aber hörbar, ich bin bereit, sende mich. Das haut mich um. Und so ist Gott. So ist Gott und so wird er bleiben, bis an unser Lebensende. Er freut sich über Authentizität, über unsere Wahrheit, dass wir mit seinem Urteil über uns übereinstimmen, sagen, ja, ich bin unwahr, ich bin unwürdig, so wie ich bin, kann ich nicht vor dir bestehen. Ich bin auf deine Gnade angewiesen. Und das passiert hier. Was für eine Berufungssituation, was für ein Gipfelerlebnis von Jesaja. Und wer einmal Gott in seiner Herrlichkeit begegnet ist, der wird das nie vergessen. Und das war eine Initialzündung für ihn, durchzuhalten. Das alles war es wert. Immer wieder verspottet, verfolgt, geschlagen zu werden, weil er das Wort Gottes sagt und sagt, kehrt um zu Gott. Tut Buße. Erneuert euer Denken. Kommt wieder in Kontakt mit dem Herrn, euren Gott, zu seinem Volk, hat er das gesagt. Und dazu hat er beigetragen. Lest mal die 66 Kapitel vom Jesaja-Buch, das ist unglaublich. Am nächsten Sonntag geht es weiter. Mach mal das übernächste Bild bitte rein. Genau, kommt mal schon. Da geht es um zwei Dinge. Einmal ist das Geschenk der Heiligung, ein unverdientes Geschenk. Und zum anderen ist es ein Prozess. Da müssen wir, da können wir mitwirken. Jagd nach der Heiligung, ohne die wird niemand den Herrn sehen. Ein Geheimnis. Kommt gerne wieder am nächsten Sonntag, da werden wir da weitermachen. Amen.